Sie hören den Artikel Atari 800 XL, Kapitel Geschichte, Technische Daten und Peripheriegeräte, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4 Punkt 0 Der Atari 800 XL ist ein Heimcomputer des US-amerikanischen Herstellers Atari. Er basiert auf einer eigens für Atari gefertigten Variante des 6502-Mikroprozessors. Der Computer ist eine Weiterentwicklung des im März 1983 in den USA veröffentlichten Atari 1200 XL. Die elektronischen Hauptbestandteile blieben weitestgehend erhalten, lediglich das optische Erscheinungsbild und technische Details zur Erweiterbarkeit und zur Produktionsvereinfachung wurden überarbeitet. Als direkten Konkurrenten zum Commodore 64 stattete Atari den Rechner mit 64 KB Arbeitsspeicher aus. Wie bei dem mit nur 16 KB Arbeitsspeicher ausgerüsteten Einsteigermodell Atari 600 XL ist die Programmiersprache Atari BASIC im Rechner enthalten und steht nach dem Einschalten zur Verfügung. Das Gerät kam begleitet von umfangreichen Werbekampagnen Ende 1983 weltweit in den Handel. Im Weihnachtsgeschäft 1983 war der Computer wegen der verzögerten Produktionsaufnahme nicht in der nachgefragten Menge lieferbar, wodurch größere Marktanteile an die Konkurrenz, insbesondere den Commodore 64, verloren gingen. Nach der Übernahme Ataris durch Jack Tramiel folgten bis zum Weihnachtsgeschäft 1984 weltweit schrittweise drastische Preissenkungen. Diese machten den Atari 800 XL zum preisgünstigsten Computer seiner Leistungsklasse, vermochten jedoch nicht, den Commodore 64 als Marktführer zu verdrängen. Nach Markteintritt der Nachfolgebaureihe der XE-Modelle Anfang 1985 wurde parallel dazu die Produktion des Atari 800 XL noch bis zum November 1985 weitergeführt. Mit dem Mitte 1986 beginnenden allmählichen Niedergang in Nordamerika und Westeuropa erlebte der Computer in den RGW-Staaten, RGW steht für Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, in den sich die europäischen Staaten des Ostblocks 1949 zusammengeschlossen hatten. Dort in diesen RGW-Staaten erlebte der Computer ein unerwartetes Aufleben, das zusammen mit der XE-Baureihe in der dortigen Marktführerschaft gipfelte. Die unerwartet große Nachfrage führte im Juli 1988 zu einer Wiederaufnahme der Produktion. Ende 1992 stellte Atari die Unterstützung und damit auch die Herstellung seiner 8-Bit-Computer endgültig ein. Die Fachpresse lobte kurz nach Erscheinen das ansprechende Äußere, die gute Verarbeitung, das eingebaute Atari BASIC und das große Angebot an Peripheriegeräten und Programmen. Geschichte: Nachdem die seit 1979 produzierten Heimcomputer Atari 400 und Atari 800 nicht mehr dem Zeitgeschmack entsprachen und sich das Nachfolgemodell Atari 1200 XL als Flop erwiesen hatte, sollten 1983 zeitgemäße und preisgünstige Geräte Atari aus der wirtschaftlichen Krise führen. Insbesondere im Segment der hochwertigen Heimcomputer erhoffte man sich, in Konkurrenz zu Commodore International und den Commodore 64 treten zu können. Entwicklung: Atari sah einen zu seinen Vorgängermodellen kompatiblen Computer im Design des Atari 1200 XL vor, allerdings ohne dessen Mängel und ergänzt um Erweiterungsmöglichkeiten. Angesichts der damaligen Marktsituation plante man dabei mit zwei verschiedenen technischen Konfigurationen: Das Einsteigermodell mit 16 KB Arbeitsspeicher, der spätere Atari 600 XL, war als Konkurrenz zum Commodore VC 20 und Sinclair ZX Spectrum gedacht. Die höherwertige Variante mit zeitgemäßen 64 KB Arbeitsspeicher zielte auf Marktanteile des erfolgreichen Commodore 64. Die firmenintern als Surely und Surely Plus geführten Entwicklungsprojekte stützten sich hauptsächlich auf verbliebene Kapazitäten und Personal des Projektes LIS, aus dem zuvor bereits der Atari 1200 XL hervorgegangen war. Projekt Surely Plus: Die Arbeiten an der höherwertigen Ausstattungsvariante der neuen XL-Computer begannen im März 1983. Als Grundlage diente die Systemarchitektur der Vorgängermodelle mit den Spezialbausteinen ANTIC, GTIA und POKEY sowie einer speziellen Variante des 6502-Mikroprozessors, die unter dem Namen Sally schon im Atari 1200 XL zum Einsatz kam. Zu den technischen Neuerungen zählen unter anderem die Integration der Programmiersprache Atari BASIC in den Computer und die Ergänzung einer Anschlussmöglichkeit für Erweiterungen. Umbenennung in Atari 800 XL, Vorstellung, verspätete Produktionsaufnahme. Den fortan Atari 800 XL genannten Computer präsentierte Atari zusammen mit neuer Peripherie erstmals auf der Consumer Electronics Show, die Anfang Juni 1983 in Chicago stattfand. Von Atari eigens eingeladene Vertreter der größten nationalen Anwendergruppen erhielten bei der Vorstellung auf der CES die Möglichkeit zur Begutachtung der neuen Geräte. Durch die Einbeziehung der zukünftigen Benutzerschaft erhoffte sich Atari, eventuell vorhandene Schwachstellen noch vor Aufnahme der Produktion aufdecken zu können. Damit sollte ein Scheitern wie beim Vorgängermodell Atari 1200 XL vermieden werden. Wenig später erfolgte die Abnahme zur elektromagnetischen Verträglichkeit durch die US-amerikanische Federal Communications Commission (FCC), eine maßgebliche Voraussetzung zur Verkaufbarkeit des Geräts in den USA. Zwischenzeitlich waren auch die Entwicklungsarbeiten zur Anpassung des Rechners an die verschiedenen Fernsehnormen abgeschlossen worden. Entsprechende PAL-Geräte beispielsweise wurden im Spätsommer 1983 auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin vorgestellt. Die Überführung der Computer in die Produktion nach Hongkong erfolgte nach einem Wechsel in Ataris Führungsspitze mit einmonatiger Verzögerung, genauso wie die Herstellung der für den europäischen Markt bestimmten Geräte in Irland. Vermarktung: Der Hersteller pries seinen Atari 800 XL als leistungsstarkes und anwenderfreundliches Gerät hauptsächlich für Computereinsteiger und Kleinanwender, für Weiterbildungszwecke und zum Spielen an. Dazu bediente man sich großformatiger Zeitungsanzeigen und Werbefilme für das Fernsehen. Eine Schlüsselrolle spielte dabei der bereits auf der CES im Juni 1983 als offizieller Werbeträger vorgestellte US-amerikanische Schauspieler Alan Alda. dessen fünfjährigem und rund 5 Millionen US-Dollar teurem Engagement gingen umfangreiche Marktforschungsmaßnahmen seitens Atari voraus. Markteinführung und Lieferschwierigkeiten. Der Atari 800XL kam sowohl in Nordamerika als auch in Großbritannien Ende November 1983 in den Handel. Die unverbindliche Preisempfehlung lag in den USA bei 299 US-Dollar, die für Großbritannien bei 249 britischen Pfund. Durch die anfänglichen Produktionsverzögerungen konnten selbst mit Hilfe teurer Luftfrachteinfuhren bis Weihnachten in Nordamerika lediglich 60% der vorbestellten Geräte ausgeliefert werden. Die gesamte Jahresproduktion des Atari 600XL und 800XL, etwa 400.000 Geräte, war bis Ende des Jahres ausverkauft worden. Wohl aufgrund der allgemeinen Lieferengpässe kam der Atari 800XL in Frankreich und Westdeutschland erst im April 1984 in nennenswerten Stückzahlen in den Handel. Der Preis dieser PAL-Ausführung lag bei 3.200 Franc bzw. bei rund 800 deutschen Mark. Eine speziell für die französische SECAM-Fernsehnorm gefertigte Variante war ab Juni für 3.500 Franc erhältlich. In Italien kam der Rechner vermutlich auch erst zu diesem Zeitpunkt und dann zum Preis von 707.000 Lira in den Handel. Preiserhöhung und Olympiasponsoring. Mit Beginn des Jahres 1984 erhöhte Atari in Nordamerika die Großhandelspreise der neuen XL-Computer um 40 US-Dollar. Dies geschah mit der Begründung, fortan nur noch kostendeckend verkaufen und den ruinösen Preiskampf in der Heimcomputerbranche beenden zu wollen. Die Vermarktungsbemühungen richteten sich neben privaten Haushalten nun auch vermehrt auf Bildungseinrichtungen wie etwa Schulen. Im Sommer 1984 beteiligte sich Atari als Sponsor für Heimcomputer an den Olympischen Spielen in Los Angeles. Der Atari 800XL avancierte daraufhin zum Official Home Computer of the 1984 Olympics, womit den potenziellen Käufern ein gewisses Renommee der Geräte suggeriert werden sollte. Daneben schloss Atari Verträge über umfassende Fernsehwerbung, um weitere mögliche Interessenten erreichen zu können. Nach Jack Tramiels Übernahme von Atari und erste Preisnachlässe. Kurz nach der für die gesamte Computerbranche völlig unerwarteten Übernahme von Atari durch Jack Tramiel im Juli 1984 herrschte zunächst Unklarheit über die Fortführung von Ataris XL-Produktlinie. Die kurz darauf veröffentlichten Zukunftspläne Tramiels sahen jedoch nur die Einstellung des ohnehin schon seit längerer Zeit als unprofitabel geltenden Atari 600XL vor. Übernommene Lagerbestände des Atari 800XL mit einem Umfang von etwa 100.000 Geräten und ab August 1984 vorgenommene Optimierungen im Herstellungsprozess, der monatliche Produktionsausstoß des Atari 800XL erreichte dadurch etwa 150.000 Geräte, führten kurz darauf zu den von der Fachpresse bereits erwarteten deutlichen Preisnachlässen. Power without the price und Marketing for the masses. Ab November 1984 folgten unter dem von Tramiel ausgegebenen Slogan Power without the price weitere Preissenkungen in Europa. Der sich kurz darauf anschließende vorweihnachtliche Preisrutsch auf US$120 beziehungsweise 130 britische Pfund, den Verkaufspreis des Konkurrenzmodells Sinclair ZX Spectrum, gab zunächst Anlass zu Spekulationen über einen Ausverkauf zugunsten neuer Computermodelle. Genährt wurden die Gerüchte hauptsächlich durch bereits Ende September bekannt gewordene Andeutungen Ataris zu einem technisch und optisch aufgefrischten Nachfolgemodell des Atari 800XL. Die Firmenleitung dementierte umgehend und erklärte, dass die aggressive Preispolitik hauptsächlich aufgrund weiterer, zwischenzeitlich vorgenommener Optimierungen im Herstellungsprozess möglich geworden war. Sie bestätigte zudem ausdrücklich die Fortführung der Produktion. Der von Atari entfachte Preiskampf, auch in Westdeutschland fiel der Preis im Dezember 1984 von rund 650 auf 500 D-Mark, zielte vor allem auf die Marktanteile des direkten Konkurrenten und Marktführers Commodore 64. Im Rahmen des von Jack Tramiel auch als Marketing for the Masses bezeichneten Vermarktungskonzeptes und seinen Kampfpreisen kamen zudem verstärkt Bündelangebote in den europäischen Handel. Die britische Warenhauskette Lasky's beispielsweise bot den Starter Pack bestehend aus Computer, Datenrekorder Atari 1010, Joystick, Anleitungsmaterial und Software ab Dezember zu einem Preis von 170 britischen Pfund an. Damit zählte der Atari 800XL Ende 1984 zu den günstigsten Computern seiner Leistungsklasse. Konkurrenzmodelle wie etwa der Commodore 64 und die MSX-Computer waren deutlich teurer. 1984 gelang es Atari so, weltweit etwa 600.000 Exemplare des Atari 800XL abzusetzen und in den US-amerikanischen Schulen in die Riege der drei am meisten verbreiteten Schulcomputer aufzusteigen. Was jedoch nicht gelang, war die Verdrängung des Commodore 64. Vom internationalen Marktführer fanden im selben Zeitraum etwa viermal so viele Exemplare ihre Käufer. Weitere Preisnachlässe nach Vorstellung der XE-Baureihe, Bündelangebote. Zu Beginn des Jahres 1985 stellte Atari auf der CES in Las Vegas seine neueste Generation von Computern in Form der Atari ST-Baureihe vor. Daneben hatte Atari auch seine 8-Bit-Heimcomputer, wie bereits im September des Vorjahres angekündigt, einer Verjüngungskur unterzogen. Die neuen Geräte verfügten über ein zeitgemäßes Gehäuse und verbesserte Technik. Der ursprünglich bereits für den Atari 800XL gedachte Speicherverwaltungsbaustein Freddy fand nun seinen Einsatz. Zunächst sollte lediglich der Atari 130XE mit seinen 128 Kilobyte Arbeitsspeicher in den Handel gelangen, und zwar als Ergänzung zum Atari 800XL mit nur 64 Kilobyte Arbeitsspeicher. Mit Erscheinen des Atari 130XE im Februar 1985 in den USA wurde der Preis des Atari 800XL, die reinen Herstellungskosten waren mittlerweile auf US$80 gesenkt worden, weiter reduziert. In Großbritannien beispielsweise auf knapp unter 100 britische Pfund. Kurz darauf verstärkte Atari seine Bemühungen, insbesondere Neueinsteigern Diskettenlaufwerke durch günstige Komplettangebote schmackhaft zu machen, etwa in Form des Personal Computer Pack mit Computer, Diskettenlaufwerk Atari 1050 und Programme für etwa 250 britische Pfund. Für Westdeutschland sind keine derartigen Bündelangebote bekannt, dennoch wurden bis Mitte 1985 von den beiden Modellen Atari 600XL Lagerbestände und Atari 800XL zusammen mindestens 100.000 Geräte verkauft. Zur Ankurbelung der Verkäufe in Großbritannien gewährte Atari ab August 1985 Bildungseinrichtungen auf den unverbindlichen Verkaufspreis Rabatte von bis zu 25%. Eigens für Schulen wurde das Bündelangebot Atari Logo System mit der einsteigerfreundlichen Programmiersprache Logo aufgelegt, um die Vormachtstellung von Acorns Computer BBC Micro in den staatlichen Bildungseinrichtungen zu brechen. Einen großen Erfolg erzielte Atari im September 1985 in den Niederlanden, wo man sich für den Atari 800 XL als offiziellen Schulcomputer entschied. Neben den Anschaffungen der Bildungseinrichtungen selbst erhoffte sich Atari, dass Schüler und Studenten im Rahmen von späteren Privatkäufen auf das bereits aus der Schule bekannte und vertraute, nämlich einen Computer von Atari, zurückgreifen und damit allein in den Niederlanden Absätze in Höhe von etwa 100.000 Computern folgen würden. Ausverkauf im Westen. Nachdem Atari im November 1985 die Einstellung der Produktion des Atari 800 XL verkündet hatte, übernahm in Großbritannien die Warenhauskette Dixons die Vermarktung noch verbliebener Lagerbestände. Die von Dixons daraufhin rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft aufgelegten Bündelangebote markierten weitere Tiefstpreise im Heimcomputergeschäft. Ein Atari 800 XL war nun zusammen mit dem Diskettenlaufwerk Atari 1050, einem Softwarepaket und Joystick für rund 170 britische Pfund erhältlich. Bis Weihnachten konnten so vermutlich 100.000 Computer allein in Großbritannien abgesetzt werden. In den USA war der Atari 800 XL im Weihnachtsgeschäft zu einem ähnlich niedrigen Preis, nämlich unter 100 US-Dollar, erhältlich. In Westdeutschland führten Preise zwischen 200 und 250 D-Mark ebenfalls zu gesteigerten Verkäufen, jedoch erreichte der Marktanteil des Atari 800 XL für das Jahr 1985 nicht mehr als knapp 6%. Der des unangefochtenen deutschen Marktführers Commodore 64 lag dagegen bei fast 40%. Ebenfalls weit abgeschlagen folgten der Schneider CPC 464 mit ca. 15% und der Sinclair ZX Spectrum mit etwas über 9%. Letzte größere Mengen des Atari 800 XL waren in Großbritannien bis Februar 1986 veräußert worden. In Westdeutschland reichten die Lagerbestände dagegen bis zum zweiten Quartal 1987, obwohl im Jahr zuvor etwa 92.000 Computer ihre Abnehmer fanden. Als Nachfolger des Atari 800 XL kam in Nordamerika und Großbritannien ab 1986 der zuvor schon in Kanada verkaufte Atari 65 XE in die Läden. In Deutschland erschien der Nachfolger im Oktober in Form des zum Atari 65 XE baugleichen Atari 800 XE mit einem Preis von etwas unter 200 D-Mark. Durch die Ausverkäufe war die Benutzerschaft für Ataris 8-Bit-Computer allein in Großbritannien bis Mitte 1986 auf etwa 300.000 aktive angewachsen, in Nordamerika durch die Weihnachtsverkäufe im Jahr zuvor auf mehr als 1 Million. Marktführerschaft im Ostblock. Mit Lockerung der Exportbeschränkungen für Hochtechnologiegüter Ende 1984 erfolgte die Ausfuhr des Atari 800 XL ab 1985 auch in viele Länder des Ostblocks. Dort waren die Computer und Zubehör zwar bei staatlichen Handelsorganisationen, dafür aber nur gegen Devisen erhältlich. In der Deutschen Demokratischen Republik war das die Forum Außenhandelsgesellschaft mit ihrem Intershop-Einzelhandelsnetz und dem Bezahlmittel der zur deutschen Mark äquivalenten Forumschecks. In Polen erfolgte der Verkauf in Pewex-Filialen. Die ersten beiden 1985 von Pewex bestellten Chargen von insgesamt 5500 Atari 800 XL mit Zubehör fanden binnen weniger Tage ihre Abnehmer. Zum Schwarzmarktkurs (in die Landeswährung Zloty umgerechnet) kostete ein Atari 800 XL mit Datenrekorder Atari 1010 zunächst 150.000 Zloty und damit ungefähr das Jahresgehalt eines Universitätsdozenten in Polen. Nach der Freigabe des Handels durch die polnische Regierung und nach Ausweitung des Imports fiel der Preis auf umgerechnet 120.000 bis 130.000 Zloty. Aufgrund dieses vergleichsweise geringen Preises verdrängten die Atari-Computer alsbald den zuvor häufig durch private Einfuhr beschafften Sinclair ZX Spectrum als den am weitesten verbreiteten Computer in Polen und stiegen so zum Marktführer auf. In der Tschechoslowakei boten Tuzex-Läden ebenfalls für eine entsprechende Ersatzwährung Atari-Computer zum Verkauf an. Infolge der rasch wachsenden Nachfrage gingen allein im Jahr 1987 etwa 100.000 Atari 8-Bit-Rechner in den Ostblock, davon 4.600 in die DDR. Der Atari 800 XL war dort bereits ab 1985 der erste offiziell importierte westliche Heimcomputer. 10.500 wurden in die CSSR importiert. In diesen beiden Ländern stiegen Ataris XL - und XE-Computer im Laufe des Jahres 1987 ebenfalls zum Marktführer auf. Auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1990 schätzte der Hersteller, dass über die Forum Außenhandelsgesellschaft insgesamt etwa 100.000 Atari-Computer verschiedener Baureihen in der DDR verkauft worden waren. Hinzu kamen weitere Geräte, die durch private Einfuhren oder durch Schenkungen von wohlmeinenden Westverwandten über Genex, einen Geschenkedienst der DDR, zu ihren Benutzern fanden. Comeback im Westen. Auch in Westdeutschland waren die Verkaufszahlen inzwischen wieder stark gestiegen. Bis Juli 1988 hatte Atari eigenen Angaben zufolge dort seit Markteinführung etwa 500.000 Geräte verkauft. Zur Befriedigung der großen Nachfrage, die wohl nicht durch Ataris XE-Baureihe allein gedeckt werden konnte, nahm Atari eigenen Verlautbarungen nach im Juli 1988 die Produktion kurzerhand wieder auf. Die neu hergestellten Atari 800 XL waren fortan zusammen mit dem Datenrekorder Atari XC12 für knapp unter 200 D-Mark erhältlich. Moderne Nachbauten. Die überschaubare Architektur des Systems und umfangreiche Dokumentationen des Herstellers ermöglichen den miniaturisierten Nachbau der Elektronik des Atari 800 XL und dazu kompatibler Modelle mit heutigen technischen Mitteln bei gleichzeitig überschaubarem Aufwand. Eine solche moderne Realisierung erfolgte erstmals 2014, wie bei anderen Heimcomputersystemen auch, als Implementierung auf einem programmierbaren Logikschaltkreis nebst Einbettungssystem. Die Nachbildung mit dieser FPGA-Technologie war zunächst lediglich als technische Machbarkeitsstudie gedacht, stellte jedoch im Nachhinein auch ihren praktischen Nutzen unter Beweis. Durch die Miniaturisierung und die Möglichkeit des Batteriebetriebs ist sie eine leicht verstaubare, zuverlässig arbeitende und transportable Alternative zur originalen, schonenswerten Technik. Technische Daten. Im Gehäuse des Atari 800 XL enthält eine einzelne Platine alle elektronischen Baugruppen, die Peripherieanschlüsse und den nach außen geführten Systembus für Erweiterungen. Hauptprozessor: Der Atari 800 XL basiert auf einer Variante des 8-Bit-Mikroprozessors MOS 6502, der häufig in zeitgenössischen Computern eingesetzt wurde. Im Unterschied zu den Vorgängermodellen Atari 400 und 800 wird beim Atari 800 XL eine spezielle Variante des 6502 mit dem Namen Sally eingesetzt, die die Anzahl der elektronischen Bauelemente im Computer deutlich zu verringern half. Die CPU kann auf einen Adressraum von 65536 Byte zugreifen, was auch die theoretisch mögliche Obergrenze des Arbeitsspeichers von 64 Kilobytes festlegt. Der Systemtakt beträgt bei PAL-Geräten 1,77 MHz, für solche mit NTSC-Ausgabe dagegen 1,79 MHz. Spezialbausteine zur Erzeugung von Grafik und Ton. Wesentlicher Bestandteil der Rechnerarchitektur sind die drei von Atari entwickelten Spezialbausteine Alphanumeric Television Interface Controller, abgekürzt ANTIC, der Graphic Television Interface Adapter, GTIA, und der Potentiometer and Keyboard Integrated Circuit, POKEY. Sie sind funktionell derart konzipiert, dass sie innerhalb ihres Aufgabenbereiches flexibel einsetzbar sind und gleichzeitig die CPU entlasten. Die beiden Grafikbausteine ANTIC und GTIA erzeugen das am Fernseher oder Monitor angezeigte Bild. Dazu sind zuvor vom Betriebssystem oder dem Benutzer im Arbeitsspeicher entsprechende Daten in der Form der sogenannten Displaylist zu hinterlegen. Der GTIA erlaubt unter anderem das Integrieren von maximal 8 unabhängigen, aber jeweils einfarbigen Grafikobjekten, den Sprites. Diese im Atari-Jargon auch Player und Missile genannten Objekte werden gemäß benutzerdefinierbaren Überlappungsregeln in das vom ANTIC erzeugte Hintergrundbild kopiert und einer Kollisionsprüfung unterzogen. Dabei wird festgestellt, ob sich die Sprites untereinander oder bestimmte Teile des Hintergrundbildes, dem sogenannten Playfield, berühren. Diese Fähigkeiten wurden, wie sich bereits anhand der Namensgebung Playfield, Player und Missiles abzeichnet, zur vereinfachten Erstellung von Spielen mit interagierenden Grafikobjekten und schnellem Spielgeschehen entwickelt. Die Fähigkeiten der beiden Spezialbausteine ANTIC und GTIA zusammengenommen verleihen den Darstellungsmöglichkeiten der Atari-Rechner eine von anderen damaligen Heimcomputern unerreichte Flexibilität. Im dritten Spezialbaustein POKEY sind weitere elektronische Komponenten zusammengefasst. Diese betreffen im Wesentlichen die Tonerzeugung für jeden der vier Tonkanäle, die Tastaturabfrage und den Betrieb der seriellen Schnittstelle Serial Input Output (SIO) zur Kommunikation des Rechners mit entsprechenden Peripheriegeräten. Durch die hochintegrierte Ausführung vereinen die Spezialbausteine viele elektronische Komponenten in sich und senken dadurch die Anzahl der im Rechner benötigten Bauteile, was wiederum eine nicht unerhebliche Kosten- und Platzersparnis mit sich bringt. Nicht zuletzt, weil ihre Konstruktionspläne nie veröffentlicht wurden, waren sie mit damaliger Technik nicht wirtschaftlich zu kopieren, womit der in der Heimcomputerbranche durchaus übliche illegale Nachbau von Computern für den Atari 800 XL ausgeschlossen werden konnte. Speicher und Speicheraufteilung. Der von der CPU und ANTIC ansprechbare Adressraum segmentiert sich beim Atari 800XL in verschiedene Abschnitte unterschiedlicher Größe. Aus praktischen Gründen ist es üblich, für deren Adressen anstelle der dezimalen Notation die Hexadezimale zu verwenden. Ihr wird zur besseren Unterscheidbarkeit üblicherweise ein $-Symbol vorangestellt. Den Adressen von 0 bis 65535 in dezimaler Notation entsprechen im hexadezimalen System die Adressen $0000 bis $FFFF. Der Bereich von $0000 bis $BFFF ist hauptsächlich für Arbeitsspeicher vorgesehen. Dieser ist nicht vollständig durch den Benutzer verwendbar, denn fast im gesamten Bereich von $0000 bis $06FF hält das Betriebssystem für den laufenden Betrieb benötigte Variablen vor. Wird der Selbsttest aktiviert, werden die zugehörigen Programmroutinen aus dem Festwertspeicher in den Adressblock von $5000 bis $57FF kopiert. Bei eingestecktem Modul mit 8 KB Festwertspeicher wird dessen Inhalt in den Bereich von $A000 bis $BFFF anstelle des dort sonst befindlichen BASIC eingeblendet. Verfügt das Steckmodul über 16 KB Festwertspeicher, reicht der Inhalt von $8000 bis $BFFF. Ab $10000 schließt sich das Betriebssystem an. Die Adressen der Spezialbausteine ANTIC, GTIA, POKEY und andere Hardwarebestandteile befinden sich innerhalb eines von $0000 bis $7FF reichenden Input-Output-Block genannten Segmentes. Von $D800 bis zur oberen Speichergrenze $FFFF sind die restlichen Bestandteile des Betriebssystems und die Treiber der über die parallele Schnittstelle angeschlossenen Geräte untergebracht. Durch Abschalten des Betriebssystems und BASIC können stattdessen Speicherbänke mit Arbeitsspeicher eingeblendet werden, sodass sich maximal 62 KB nutzen lassen. Nach dem Einschalten des Rechners liest die CPU die Inhalte der ROM-Bausteine mit dem Betriebssystem aus, prüft zunächst den Modulschacht und startet gegebenenfalls das darauf befindliche Programm. Ist kein Modul vorhanden, wird im nächsten Schritt der Status der Funktionstasten Option und Start abgefragt. Die gedrückte Option-Taste veranlasst das Betriebssystem, das eingebaute BASIC des Computers zu deaktivieren und stattdessen beispielsweise ein ausführbares Programm von einem angeschlossenen Diskettenlaufwerk zu laden. Bei gleichzeitig gedrückter Start-Taste während des Einschaltens erfolgt das Laden eines ausführbaren Programms vom angeschlossenen Datenrekorder. Ist keine der beiden genannten Funktionstasten aktiv, startet der Computer das eingebaute BASIC und meldet sich mit blinkendem Cursor als bereit zur Befehlseingabe. Schnittstellen für Ein- und Ausgabe. Als Verbindungen zur Außenwelt dienen zwei Controllerbuchsen an der rechten Seite des Gehäuses, ein Schacht zur ausschließlichen Verwendung von ROM-Steckmodulen auf der Oberseite, ein koaxialer HF-Antennenanschluss für den Fernseher sowie eine Buchse der proprietären seriellen Schnittstelle auf der Rückseite. Letztere dient dem Betrieb von entsprechend ausgestatteten intelligenten Peripheriegeräten, wobei ein von Atari speziell für diesen Zweck entwickeltes Übertragungsprotokoll und Steckersystem zum Einsatz kommen. Drucker, Diskettenlaufwerke und andere Geräte mit durchgeschleiften SIO-Buchsen können so mit nur einem einzigen Kabeltyp verkettet angeschlossen werden. Daneben verfügt der Atari 800XL im Gegensatz zum Atari 1200XL über eine parallele Erweiterungsschnittstelle, deren Anschluss in der Rückseite des Computers verbaut ist. Dieser herausgeführte Systembus erlaubt beispielsweise den Betrieb eines externen Bauelementeträgers wie der Erweiterungsbox Atari 1090, die jedoch nie in den Handel gelangte. Peripheriegeräte: Der Atari 800 XL funktioniert grundsätzlich mit allen von Atari für seine 8-Bit-Computer veröffentlichten Peripheriegeräten. Im Folgenden wird hauptsächlich auf die bis 1989 erhältlichen, von Atari im XL-Design herausgebrachten kommerziellen Produkte eingegangen. Massenspeicher: In Zusammenhang mit vor allem westlichen Heimcomputern der 1980er Jahre kamen zur Datensicherung hauptsächlich Kassettenrekorder und Diskettenlaufwerke, im professionellen Umfeld bei den Personalcomputern zunehmend auch Festplatten - und Wechselplattenlaufwerke zum Einsatz. Die günstigste Variante der Datenaufzeichnung durch Kompaktkassetten hat im Allgemeinen den Nachteil niedriger Datenübertragungsraten und damit langer Ladezeiten, wohingegen die wesentlich schnelleren und verlässlicheren Disketten - und Plattenlaufwerke sehr viel teurer in der Anschaffung waren. Bei Veröffentlichung des Atari 800 XL standen ihm Programmrekorder, aber auch Diskettensysteme wie etwa die Floppy Atari 1050 und wenig später auch Festplattensysteme als Massenspeicher zur Verfügung. Die noch zum Betrieb mit dem Atari 800 geeigneten Festplattensysteme der Firma Corvus sind aufgrund einiger beim 800 XL nicht mehr vorhandener Anschlüsse nicht verwendbar. Kassettensysteme: Im Gegensatz zu anderen zeitgenössischen Heimcomputern wie beispielsweise dem Tandy TRS-80 oder dem Sinclair ZX81 kann der Atari 800 XL zum Speichern von Daten ab Werk nicht mit handelsüblichen Kassettenrekordern betrieben werden. Vielmehr benötigt er ein auf seine serielle Schnittstelle abgestimmtes Gerät, den Programmrekorder Atari 1010. Die durchschnittliche Datenübertragungsrate beträgt dabei 600 Bit pro Sekunde. Auf einer 30-Minuten-Kassette finden 50 Kilobyte an Daten Platz. Das Gerät verfügt über einen Stereotonkopf, wodurch parallel zum Lesevorgang das Abspielen von Musik oder gesprochenen Benutzungsanweisungen möglich ist. Aus Gründen der Kosten und Platzersparnis wurde im Programmrekorder kein Lautsprecher eingebaut. Die Audiosignale werden mit Hilfe des Spezialbausteins Pokey stattdessen am Fernsehgerät ausgegeben. Zur Beschleunigung des Datentransfers kam Ende 1986 mit Rambit in Großbritannien eine kommerzielle Hardwarelösung nebst entsprechender Ansteuerungssoftware für knapp 20 britische Pfund in den Handel. Nach dem lötenden Einbau einer vom Hersteller bereits fertig bestückten Platine und dem Einsatz eines ebenfalls mitgelieferten Konverterprogramms konnten mit dem modifizierten Atari 1010 Programmrekorder Daten mit Raten von 3300 bis 3600 Bit pro Sekunde geladen werden. Diskettensysteme: Mit Einführung des Atari 800 XL war auch ein gestalterisch darauf abgestimmtes Diskettenlaufwerk erhältlich, die Floppy-Station Atari 1050. Mit dem Atari 1050 Diskettenlaufwerk können 5¼ Zoll Disketten einseitig beschrieben werden, womit sich bis zu 127 Kilobyte Daten abspeichern lassen. Das ursprünglich mit dem Laufwerk ausgelieferte Diskettenbetriebssystem DOS 2.0S unterstützt lediglich einfache Schreibdichte, auf Englisch Single Density. Damit lassen sich 88 Kilobyte an Daten auf einer Diskettenseite ablegen, wobei ein Sektor 128 Bytes enthält Es wurde ab Mitte 1984 durch DOS 3.0 abgelöst, das die Atari-spezifische Betriebsart Enhanced Density unterstützt. Im Gegensatz zur „ doppelten Schreibdichte “(engl. Double Density) wird nicht die Byte-Anzahl pro Sektor, sondern die Anzahl der Sektoren pro Spur erhöht, was zu der proprietären Speicherkapazität von 127 KB führt. Hauptsächlich die Inkompatibilität von DOS 3.0 zu seiner Vorgängerversion DOS 2.0S führte schließlich 1985 zur Veröffentlichung des in vielerlei Hinsicht verbesserten DOS 2.5. Das Atari 1050 Diskettenlaufwerk kostete Mitte 1984 etwa $450. Zusammen mit Erscheinen des 800 XL war eine Vielzahl von Atari-kompatiblen Diskettenlaufwerken diverser Dritthersteller erhältlich, die fast alle mit 5¼ Zoll Disketten, aber doppelter Schreibdichte arbeiteten. Dazu zählten Geräte von Percom, das Rana 1000 für $400, und das Doppellaufwerk Astra 1620 für $600. Im Laufe des Jahres 1984 kamen weitere leistungsfähige Diskettenlaufwerke hinzu, das Percom AT88 für $420, das Track AT-D2 für $500, das für zweiseitiges Beschreiben von Disketten geeignete Track AT-D4 und das Indus GT für $500. Eine Besonderheit bildeten das AMEC AMDC1 für $550 und das Doppellaufwerk AMEC AMDC2 für $760, die beide auf damals selten gebrauchten 3 Zoll Disketten basieren. Viele der Drittlaufwerke enthielten neben dem Anschluss - und Dokumentationsmaterial auch ein Diskettenbetriebssystem, wie beispielsweise SmartDOS oder DOS XL. Im Laufe des Jahres 1985 sanken die Anschaffungskosten für Diskettenlaufwerke, die Absätze stiegen und es wurden vermehrt Erweiterungen für das Laufwerk Atari 1050 auf den Markt gebracht. Damit war es möglich, die Zugriffszeiten von Ataris 1050 auf die Diskettendaten zu verkürzen und die Speicherkapazität mittels doppelter Schreibdichte pro Diskettenseite auf 180 KB zu erhöhen. Zu den bekanntesten dieser sogenannten Floppy Speeder zählen US Doubler, Happy Enhancement 1050, Super Archiver 1 and 2 mit oder ohne Bitwriter und auch einige deutsche Produkte wie Highspeed 1050 vom Irata Verlag, 1050 Turbo von Gerhard Engel und diverse Ausführungen der Speedy 1050 vom CompiShop. Zum Lieferumfang dieser Modifikationen gehörte auch immer entsprechende Software, wie beispielsweise SpartaDOS, WarpDOS oder BiboDOS. Mit Beginn der 1990er Jahre kamen mangels Versorgung mit Atari-Laufwerken diverse Eigenbauten in Kleinserie, wie beispielsweise die Floppy 2001 und 2002 von Klaus Peters Elektronik und polnische Fabrikate wie California Access CA 2001 und TOMS 720 hinzu. Festplattensysteme. Ab Anfang 1986 brachten Dritthersteller Festplattensysteme und dazu benötigte Software für den Atari 800 XL auf den Markt. Zu den frühesten Anbietern zählt das Unternehmen Supra Corporation mit seinem Supra Drive. Der Anschluss erfolgt über den herausgeführten Parallelbus, die Erweiterungsschnittstelle des Computers. Unter Zuhilfenahme mitgelieferter Systemprogramme wie etwa MyDOS lassen sich die 10 Megabyte Speicherplatz des Laufwerkes vielfältig nutzen. Die im Vergleich zu normalen Diskettenlaufwerken kurzen Zugriffszeiten und die hohen Datentransferraten schlugen sich aber in einem relativ hohen Preis nieder. Das SupraDrive war bei Erscheinen Anfang 1986 mit fast 800 US-Dollar etwa viermal so teuer wie das Diskettenlaufwerk Atari 1050. Das ab Ende 1986 hinzugekommene BTL Hard Disk System verfügt ebenfalls über eine Speicherkapazität von 10 Megabyte, konnte vom Anwender jedoch bis auf 128 Megabyte ausgebaut werden. Es wurde ebenfalls mit MyDOS ausgeliefert und kostete bei seiner Einführung etwa 600 US-Dollar. Ein weiteres Gerät, aber mit einer Kapazität von 20 Megabyte und der Software SpartaDOS zu dessen Verwaltung, stellte das Unternehmen ICD Incorporated im Jahr 1987 unter dem Namen FAST für rund 700 US-Dollar vor. 1989 kamen Festplattensysteme von Computer Software Services mit Kapazitäten von 5 bis 80 Megabyte hinzu, die allesamt auf der Universal-Erweiterung The Black Box basierten. Die Preise lagen zwischen 400 US-Dollar für 10 Megabyte und knapp 900 US-Dollar für 80 Megabyte. Aufgrund von Problemen bei der Übertragung von kopiergeschützten Programmen auf die Festplatten und in Anbetracht des hohen Preises fanden solche Systeme beim Großteil der Atari-Benutzer kaum Verwendung. Sie wurden hauptsächlich von Betreibern speicherplatzintensiver Mailboxen und bei professionellen Programmentwicklern eingesetzt. Ausgabegeräte. Bildgeräte. Die Bildausgabe des Atari 800 XL kann via eingebautem HF-Modulator an einem handelsüblichen Fernsehgerät erfolgen. Eine bessere Bildqualität ermöglichen dagegen spezielle Monitore. Bereits im Mai 1985 standen für den Atari 800 XL beispielsweise in Westdeutschland mehr als 15 verschiedene Monochrom-Monitore zur Verfügung, deren Preis zudem jeweils unterhalb von 500 D-Mark lag. Von den teureren Farbmonitoren konnte der deutsche Benutzer zum gleichen Zeitpunkt aus 8 verschiedenen Modellen mit Preisen von weniger als 1500 D-Mark wählen. Ein von Atari eigens für die XL-Modellreihe produzierter Monitor existiert nicht. Drucker. Zur schriftlichen Fixierung von Text und Grafik dienen verschiedene Drucker, sowohl von Atari als auch von Drittherstellern. Mit Erscheinen des Atari 800 XL bot Atari den Vierfarbplotter Atari 1020 für 299 US-Dollar, den nadelbasierten Drucker Atari 1025 und das mit Kugelkopf ausgestattete Schönschreibmodell Atari 1027 an. Wollte der Benutzer dagegen einen der häufig leistungsfähigeren Drucker von Fremdherstellern anschließen, erforderte dies die Benutzung eines Zusatzgerätes, eines Printer Interfaces. Angeschlossen an Ataris SIO-Buchse stellen diese Standardschnittstellen wie RS-232 oder Centronics nebst Anschlussbuchsen bereit. Erste Geräte erschienen 1984, womit Typenraddrucker wie der TransStar 120, Tintenstrahldrucker wie der Hewlett-Packard ThinkJet und Nadeldrucker wie der Gemini 10X verwendet werden konnten. Neben den einfarbigen Druckern war ebenfalls der Einsatz von teureren farbfähigen Thermodruckern wie dem 1985 erschienenen Ocimate 10 und dem nadelbasierten Farbmodell Seikosha GP 700A möglich. Zusätzlich zum Printer-Interface benötigen die Drucker spezielle Programme, die Gerätetreiber. Im September 1985 kam mit Ataris 1029 ein etwas leistungsfähigeres nadelbasiertes Modell hinzu, mit dem nun auch die Ausgabe von Grafik möglich wurde. Bereits Anfang 1986 hatten die Drucker von Fremdherstellern nach einer Umfrage der Computerzeitschrift Antiq Magazine die mittlerweile in die Jahre gekommenen Modelle von Atari weitestgehend zugunsten etwa des Gemini 10X, Star SG-10 und diverser Modellen von Epson verdrängt. Die Auswahl der mit dem Atari 800 XL benutzbaren Drucker hing auch in den Folgejahren in erster Linie von der Erhältlichkeit entsprechender Interfaces und zum Betrieb benötigter Gerätetreiber ab. Die Kompatibilität zu Epson-Druckern war dabei häufig Voraussetzung. Sonstige: Von Fremdherstellern existieren eine Fülle von Ausgabezusätzen wie die zur Sprachausgabe gedachte The Voice Box und The Voice Box 2 von The Alien Group sowie der 1986 hinzugekommene Voice Master von Covox, aber auch beispielsweise eine selbst zu bauende 3D-Brille zum Betrachten von stereografischen Inhalten am Fernseher und ein programmierbarer Robotergreifarm. Eingabegeräte: Tastatur, Maus, Trackball und Joysticks. Die Schreibmaschinentastatur des Atari 800 XL enthält insgesamt 56 Einzeltasten, eine Leertaste und 4 Funktionstasten. Die Bedienung des Computers kann alternativ über eine Maus erfolgen, wobei entsprechend darauf abgestimmte Programme wie beispielsweise Desktop Publishing oder Malprogramme Voraussetzung sind. Darüber hinaus stehen Trackbälle, Pedalcontroller und Joysticks verschiedenster Hersteller zur Verfügung, wobei Joysticks hauptsächlich zum Steuern von Spielen eingesetzt wurden. Grafiktablets: Zur komfortableren Bedienung speziell von Malprogrammen etablierten sich rasch Grafiktablets, die mit Hilfe einer berührungsempfindlichen Oberfläche die Position eines mitgelieferten Malstiftes, eines Styles bestimmen und durch entsprechende Software die gewünschten Aktionen am Bildschirm erzeugen. Im Gegensatz zu Zeichenprogrammen, die auf Joystick-Eingaben basieren, erlauben Grafiktablets ein schnelleres und damit auch effizienteres Arbeiten, insbesondere bei der Erstellung von Bildern. Zu den für die Atari XL-Computer Ende 1984 erhältlichen zählten das Touch-Tablet von Atari für etwa 90 US-Dollar, das Koala Touch-Tablet von Koala Technologies für etwa 125 US-Dollar und das PowerPad von Chalkboard. Die Benutzung von Grafiktablets setzt dafür geeignete Grafikprogramme wie beispielsweise den Micro Illustrator voraus. Nachdem der Verkauf von Touch-Tablet und Koala Touch-Tablet eingestellt worden war, bot das Unternehmen Suncom mit der Animation Station ab 1987 eine Alternative zum Preis von rund 90 US-Dollar an. Lichtstifte Eine Alternative zur Eingabe von Grafikdaten per Joystick oder Grafiktablett stellt die Benutzung eines Lichtstiftes dar. Mit Hilfe dieses Geräts kann direkt auf dem Bildschirm gezeichnet beziehungsweise ein Programm bedient werden. Die Funktionsweise der Lichtstifte basiert auf der Positionsbestimmung des Elektronenstrahls eines Bildausgabegeräts und ist somit auf kathodenröhrenbasierte Geräte beschränkt. Ab Herbst 1984 waren Lichtstifte von 4 verschiedenen Herstellern erhältlich: der Lightpan von Atari für knapp $100, der Edumate Lightpan von Future House für etwa $35, der TechSketch Lightpan in verschiedenen Versionen ab $40 und der MacPan von Madison Computer für $49. Im Lieferumfang enthalten war jeweils Software, wobei das von Atari auf Steckmodul gelieferte Malprogramm Atari Graphics als das leistungsfähigste eingestuft wurde. Datenfernübertragung (DFÜ). Neben wechselbaren Speichermedien wie Kassetten und Disketten existieren verschiedene weitere Möglichkeiten zum Datenaustausch zwischen Computern, auch verschiedener Bautypen. Dabei wird zwischen kabelgebundener und kabelloser Übertragung der Daten unterschieden. Entfällt aufgrund großer räumlicher Entfernung der Geräte eine direkte Verbindung via durchgehendem Kabel, kann die Übertragung auch durch ein Telefon oder Funknetz erfolgen. Allerdings eignete sich deren technischer Aufbau in den 1980er Jahren nicht zur direkten Versendung digitaler Daten, vielmehr mussten diese zuvor in übertragbare analoge Signale umkodiert und bei Empfang in digitale Daten rückkodiert werden. Diese Aufgaben des Modulierens und Demodulierens war speziellen Geräten, den Modems, vorbehalten. Hinzu kommt bei vielen Modems, insbesondere bei denen von Drittherstellern, zum Betrieb eine zusätzliche Schnittstelleneinheit, häufig Modem-Interface genannt. Bei der Auswahl eines Modems spielten insbesondere in Westdeutschland rechtliche Gesichtspunkte wie die Zulassung durch die Deutsche Bundespost eine große Rolle. So war beispielsweise der Betrieb der in Nordamerika erschienenen Modems Atari 830, Atari 835 und Atari 1030 wegen der fehlenden Postzulassung untersagt. Akustikkoppler. Zu den günstigsten und auch mit öffentlichen Fernsprechern betreibbaren Modems zählten bis Mitte der 1980er Jahre die Akustikkoppler. Sie waren jedoch langsam und wenig zuverlässig in der Datenübertragung, da die ausschließlich akustisch erfolgende Signalübertragung über den Telefonhörer durch Fremdgeräusche leicht gestört werden konnte. Für den nordamerikanischen Benutzer des Atari 800 XL stand mit dem Modem Atari 830 ein solches Gerät mit einer Transferrate von 300 Baud zur Verfügung. Daneben boten eine große Anzahl von Drittherstellern ähnliche Geräte an. In Westdeutschland war Mitte 1985 beispielsweise das von Dynamics Marketing GmbH vertriebene und postzugelassene Ascom-Modem erhältlich. Direktmodems. Bei diesem Typ von Modem erfolgt das Einkoppeln der Daten auf elektrischem Wege direkt in die Telefonleitung, ohne den fehlerträchtigen Umweg über den Telefonhörer. Das von Atari für die XL-Serie bereitgestellte Modem Atari 1030 überträgt Daten mit einer Rate von 300 Bit pro Sekunde. Gegenüber den Modellen von Drittherstellern sind die Speicheranforderungen an den Computer gering, sodass es auch mit einem Atari 600 XL mit nur 16 KB Arbeitsspeicher und ohne Diskettenlaufwerk eingesetzt werden konnte. Mit Anschaffungskosten von knapp $60 gehörte das Modem Atari 1030 Ende 1985 zu den günstigsten für die Atari-Computer erhältlichen. Hayes ' Smart Modem, Signal Man Express und Ataris SX-212 waren ebenfalls leistungsfähige, aber auch teurere Geräte, die Transferraten von bis zu 2400 Bit/s zuließen. Sinnvoll einsetzbar waren diese beispielsweise in Westdeutschland jedoch erst gegen Ende der 1980er Jahre, da Anfang 1986 kaum Mailboxen für auch nur 1200 Bit/s existierten. Funkmodems: Diese im Amateurfunkbereich sehr beliebten Geräte stellen keine Verbindung mit einem konkreten Zielpunkt her. Vielmehr werden die Daten in ein Funkgerät eingespeist und anschließend als Radiowellen abgestrahlt, die jeder mit entsprechender Technik empfangen und verwerten kann. Sie eignen sich also insbesondere zum gleichzeitigen Verteilen von Daten an viele Empfänger. Die eingeschränkte Reichweite konnte durch technische Maßnahmen in vielen Fällen erheblich gesteigert und so regelrechte Netzwerke installiert werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit war mit 300 Baud vergleichsweise gering, sie wurde jedoch vielfach durch die geringen Betriebskosten mehr als aufgewogen. Im Gegensatz zu telefonbasierten Übertragungsmethoden fielen nämlich kaum Gebühren an, die Mitte der 1980er Jahre insbesondere bei Ferngesprächen beträchtlich sein konnten. Zu den Ende 1985 für den Atari 800 XL erhältlichen kommerziellen Geräten zählten Modems des US-amerikanischen Herstellers Kentronics wie Kentronics Interface 2 und Produkte von Macrotronics wie etwa RM1000. Der Artikel Atari 800 XL, Kapitel Geschichte, technische Daten und Peripheriegeräte wurde vom Benutzer Blick am 5. Dezember 2020 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Atari800XL. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden